Caro, erzähl mir was Lustiges jetzt.
Ich hasse, dass du das immer machst, weil ich mir das natürlich fällt mir dann nichts ein, wenn du mir sagst, erzähl mir was Lustiges.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich Lustiges erzählen könnte, damit ich dir beweisen kann, wie einfach das ist.
Das ist schon ziemlich lustig, dass du das jetzt nicht hinkriegst.
Siehst du, das habe ich vielleicht mit Absicht gemacht,
yeah,
um den Witz herauszuholen.
So blöd.
Hallo, liebe FreundInnen der Wissenschaft. Willkommen beim einzigen Wissenschaftspodcast.
Mildly Interesting. Mit Sam und Caro.
Ja, ich war gerade überfordert. Tut mir echt leid.
Hey, yo, Sam, was machst du hier?
Podcast.
Ich bin Caro und ich studiere Physik in den Niederlanden. Und wir haben immer noch Sticker, Leute. Wenn ihr Sticker wollt, schreibt uns eure Adresse.
Unser neuer Running Gag, Sticker.
Ja, wir müssen sie verschandeln hier. Verschandeln heißt es so? Nein. Müssen sie...
Verscherbeln?
Verscherbeln, ja, nicht verschandeln. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Sehr unterschiedliche Sachen.
Dann, was für ein spannendes Wissenschaftsthema hast du heute für uns vorbereitet, Sam?
Ich habe ein sehr tolles, spannendes Wissenschaftsthema.
Wow, so organisch, diese Anmoderation wieder mal.
Organisch, genauso wie mein Thema.
Oh mein Gott.
Ich rede über die Grippe und den Grippevirus und was der so macht.
Hachi. Ich dachte nur, sehr viele Hachi-related Themen letzter Zeit.
Oh mein Gott.
Hachu.
Zwei.
Wir hatten ja schon mal
HIV.
Impfungen auch noch.
Und Impfungen. Also das ist ein Callback zu HIV und zu Impfungen.
Mhm.
Manche Sachen... Nee, ich erzähle hier nichts Altes, glaube ich, aber...
Ich finde es immer noch geil, die Folge AIDS und kosmische Hintergrundstrahlung. Bester Titel einfach.
Das Man kennt's.
Meine zwei Lieblingsthemen. Oh Mann, naja.
Also, Grippe. Was ist Grippe und was ist der Grippevirus? Der Grippevirus ist auch der Influenza-Virus, deswegen heißt es auch auf Englisch The Flu. Weil Influenza. Und das ist ein Teil der Gattung Orthomyxoviridae. Jetzt haben wir es.
Oha.
Und das werde ich nie wieder sagen.
Mhm.
Und das ist der Unterschied zwischen mir und Medizinern.
Die
ich lerne
so
einen Scheiß nicht.
Die müssen es sagen und Bio, die reden einfach Englisch so.
Ja. Und das bedeutet, dass sie eine Negativ-Sense Single-Strand-RNA haben.
Und das
bedeutet? Das bedeutet theoretisch, dass die genetische Information, die da drin ist, die kann genutzt werden, um direkt den genetischen Code zur Herstellung von Proteinen, der kann direkt hergestellt werden, ohne Umschreibung oder irgendwas. Alles, was wir brauchen.
Ready to go.
Ready to go. Und dieser Influenza-Virus, der gibt es in vier verschiedenen großen Varianten. A, B, C und halt dich fest, D.
Oh mein Gott.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen verwirrend, weil die Wissenschaftler sind at it again. Das heißt, man sagt einerseits A, B, C und D, aber man sagt andererseits auch Alpha, Beta, Gamma und Delta. Das heißt, wie man das als Kürzel schreibt, ist für C nicht mit einem C, sondern mit einem G, weil es Gamma ist. IAV für Influenza Virus Alpha. Y? Because we hate you. Und Alpha und Beta sind die einzigen, die wirklich groß zum menschlichen Krankheitsbild beitragen. Gamma kann Menschen infizieren und kann passieren, passiert aber eher selten. Und Delta gar nicht. Das findest du nur in Tieren. Delta hat keinen Bock auf Drama. Genau, und ich meine, die meisten Leute wissen das. Influenza-Virus oder die Grippe, wer hätte es gedacht?
Ein bisschen mehr Enthusiasmus hier, bitte.
Okay, tut mir leid. Also, was viele wahrscheinlich schon wissen, ist, dass der Influenza-Virus oder dass die Grippe nicht dasselbe ist wie eine Erkältung. Das ist natürlich im normalen Sprachgebrauch nichts, wo man jetzt groß eine Unterscheidung machen muss. Aber wenn man über halt redet, was man so hat oder so, und dass jemand so, okay, also Grippe oder Erkältung, da gibt es dann eben doch einen Unterschied. Die Erkältung, normalerweise spürst du davor, wenn du kommst, so, ah ja, ich habe es schon die letzten paar Tage gespürt, da hat sich was angebahnt, so.
Mhm.
Also der Grippe, die Grippe, die ist bereit, dich zu zerstören.
Mhm. Von 0 auf 100.
Von 0 auf 100. Du hast auch direkt richtig hohes Fieber, während bei einer Erkältung hast du nicht immer Fieber. Und wenn du eine Grippe hast und du denkst, du hast eine Grippe, dann musst du auch zum Arzt. Und du musst aufpassen, dass du kein Aspirin nimmst, wenn du noch jünger bist. Warum, erzähle ich nachher. Genau, die Übertragungsphase ist länger und setzt früher ein als die symptomatische Phase. Was bedeutet das? Du merkst nicht, dass du eine Grippe hast, bevor du es übertragen kannst. Das heißt, du läufst rum für was, 2, 3 Tage und verteilst überall deine Fun-Grippeviren. Und das finden wir blöd. Deswegen, selbst wenn man sich nicht krank fühlt, Maske tragen. Relevant bleiben.
Oh Gott.
Mildly interesting ist relevant.
Ja, ne, wer denkt sich nicht, während der Pandemie jetzt mal einen Grippe-Podcast hören?
Ich meine, es ist sehr ähnlich in vielen Dingen.
Mhm.
Aber guck mal, so dass wir jetzt nur Grippe machen, sind wir nicht einer von den Podcasts, die über Corona reden.
Okay.
Und das finde ich ist schon ziemlich gut.
Ich glaube, da gibt es auch mehr Konkurrenz beim Corona-Podcast.
Wie funktionieren Viren? Lass mal über den Aufbau von Viren reden. Yay, der Yay. Aufbau von Viren. Meistens haben die eine Hülle aus Proteinen, der Influenza-Virus nicht. Und dann eine Lipid-Doppelmembran. Was ist eine Lipid-Doppelmembran? Das ist auch das, was zum Beispiel unsere Zellen, die Membran, die außerhalb von unseren Zellen ist, die ist aus Fettsäuren und die ist semipermeabel. Das heißt, manche Sachen können rein und andere Sachen können nicht rein. In dieser Membran sind Proteine, die zum Beispiel bei dem Coronavirus werden die Spike-Proteine genannt. Haben wir vielleicht schon mal gehört. Bei dem Influenza-Virus sind das andere Proteine, die man auch Spike-Proteine nennen könnte. Die sind eben, die richten sich nach außen und das sind auch Antigene. Das heißt, sie können sich an die Antikörper in unserem Körper binden und so werden die auch bekämpft von unserem Immunsystem. Im Influenza-Virus, da gibt es 2 wichtige. Das eine heißt Hemagglutinin. Und das andere heißt Neuraminidase. Weil das blöde Namen sind und ich kein Mediziner bin, sage ich einfach HA und NA dazu. Weil wer muss schon Namen wissen? Und dann gibt es ein Kapsid, das ist sowas wie eine kleinere Hülle in der größeren Hülle, wo dann die genetische Information drin ist. Wie wir ja wissen, im Influenza-Virus die RNA. Was auch sehr interessant ist im Influenza-Virus, die RNA, das sind 10 verschiedene Einzelteile an RNA, die jeweils für eins der wichtigen Proteine da sind. Es gibt 8 wichtige Proteine, die in dem Virus drin sein müssen. Mehr eigentlich nicht. Die sind einzeln als RNA oder als genetisches Teil, die nicht miteinander verbunden sind, in diesem Kapsid drin.
Ja, und jetzt?
Jetzt reden wir darüber, was es macht. Okay, das Virus kommt in unseren Körper und es hat genau eine Funktion. Das möchte mehr Viren machen. Das heißt, ein Virus bindet sich und dafür benutzt es das HA, um sich an eine Zelle zu binden. Alles, was in diesem Virus drin ist, entleert sich in die Zelle. Das wird auch vorangetrieben von was, das ist das Matrix-2-Protein. Die ganzen Teile werden in die Zelle integriert und zwar dann auch in den Nukleus von der Zelle, also den Zellkern. Danach passiert das, wovon wir vorher geredet haben, und zwar von der ssRNA wird mRNA hergestellt und diese mRNA wird dann genutzt, um die Proteine für mehrere Viren herzustellen. Und dann wird die RNA noch ein paar Mal kopiert und dann bewegt sich das Ganze in Richtung der Membran von der Gastgeberzelle, von der infizierten Zelle, wo sich dann neue Viren bilden mit den Produkten, die in der Zelle hergestellt wurden. Dann wird das NA genutzt, um den neuen Viron von der Gastzelle abzuspalten und verschwindet.
Mhm.
Um noch mehr von sich selbst zu machen. Also die haben wirklich ein Objektiv, die möchten sich reproduzieren und das war's. Und in dem Prozess gehen die Gastgeberzellen kaputt, weil denen ihre gesamte Maschinerie dafür aufgebaut ist, jetzt nur noch neue Viren zu machen und kann sich damit selber nicht mehr unterstützen. Das heißt, sie stirbt und daher kommt das Krankheitsbild. Die Viren haben eigentlich nichts gegen uns. Wir haben einfach nur ein bisschen Pech, weil wir in denen ihrem Weg sind. Jetzt kommt was relativ Interessantes, warum wir nämlich jedes Jahr neue Impfungen gegen Viren haben müssen. Wenn du anfällig bist und sie sagen, okay, du brauchst eine Grippeimpfung, was ja nicht so viele Leute sind, dann brauchst du jedes Jahr eine neue, weil die vom letzten Jahr passt nicht mehr. Woran liegt es? Das heißt Antigendrift. dieses H-Protein oder HA-Protein bindet sich ja an das Äußere von deiner Zelle. Das gibt eben einen Teil von deiner Zelle, das ist die Salinsäure, die ist unterschiedlich bei zum Beispiel Vögeln und bei Menschen. Das heißt, die Grippe, die in Vögeln ist, ist nicht die, die in Menschen auftreten kann, weil die Grippeviren von Vögeln sich nicht an Menschen dran haften können. Jetzt ist es so, Schweine zum Beispiel, die ermöglichen die Salinsäurebindung, die Vögel haben können und die, die auch Menschen haben können. Das heißt, ein Schwein kann sich infizieren mit einer Grippe, die typisch für Vögel ist und einer Grippe, die typisch für Menschen sind. Jetzt hat dieses Schwein in einer seiner Schweinezellen eben beide Arten von Viren. Und wie wir ja beschrieben haben, der Virus oder der Viron, der löst sich komplett auf. Der dekonstruiert sich komplett in der Zelle und baut sich dann wieder neu auf. Das heißt, wenn eine Zelle mit zwei Sachen gleichzeitig infiziert ist, kann es sein, dass es da manchmal ein bisschen eine Vermischung gibt. Zum Beispiel ein H-Protein von den Vögeln könnte zum Beispiel in einen Viron gelangen, der auch das H-Protein für Menschen hat. Und plötzlich haben wir eine neue Mutation und die ging unglaublich schnell, weil das hat ja nur eine Zelle gebraucht praktisch. Also das ist ja praktisch für den Virus, weil er dann eine größere genetische Varianz hat. Das heißt, viel besser überlebensfähig ist als Spezies. Das heißt, wir werden immer wieder mit neuen Arten von Mutationen konfrontiert. Das heißt, mit jeder Grippewelle gibt es neue Mutationen und neue Viren, gegen die wir nicht genau impfen können, weil es immer wieder diese Mutationen gibt. Das ist nochmal ein anderer Grund gegen Massentierhaltung. Weil wenn du viele Schweine hast auf einem engen Raum, dann verteilt sich so ein Virus natürlich viel schneller. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Impfung. Wie wir schon wissen, eine jährliche Impfung ist, und da ist normalerweise das H1N1 drin vom letzten Jahr und ich glaube H1N3, was ich sehr lustig fand und das fand nur ich lustig, das heißt Live Attenuated Influenza Virus, also lebender, eingeschränkt oder veränderter Influenza Virus. Das ist ein Nasenspray. Die Impfung ist ein Nasenspray. Ist das nicht lustig? Ach komm schon, ich finde das lustig.
Okay.
Hä, wenn ich so an Impfung denke, denke ich an so eine Spritze. Aber so stell dir mal vor, du bist so, ah ja, ich habe jetzt meine Corona-Impfung gekriegt und das ist dann so ein Nasenspray. Du kannst nicht mal so ein blödes Pflaster zeigen, sondern es ist so oh übelst eklig. Cool, das war Grippe. Du bist überhaupt nicht begeistert.
Ich bin aber immer kritisch bei der Aufnahme und dann bin ich mir sehr überrascht im Schnitt, dass es doch gut ist. Jetzt ein ganz anderes Thema und zwar der Cocktail-Party-Effekt.
Cocktail-Party-Effekt.
Das ist nämlich, wenn man mal bei einer Party ist, remember Partys?
No.
Dann kriegen das Menschen größtenteils sehr gut hin, mit einer Person eine Konversation zu führen, obwohl die anderen Leute im Raum gleich laut reden.
Mhm.
Also es ist wieder so selektive Wahrnehmung.
Jüngere
Leute können das generell besser als ältere.
Mhm.
Das liegt nicht nur an dem Hörverlust oder so, sondern halt auch an den neuronalen Prozessen, die da ablaufen.
Mhm.
Die grundlegende Frage meines Themas ist halt, wie schaffen wir das, uns nur auf eine Sache in einem Raum zu konzentrieren? Und während diese Sache ziemlich alltäglich ist, gibt es da sehr viele Sachen, die überhaupt erforscht werden müssen. Also es hat zum Beispiel mit Aufmerksamkeit zu tun und wie überhaupt dein Hörvorgang funktioniert und auch Sprache generell. Das ist größtenteils ein binauraler Effekt. Das sind alle Effekte, die damit zu tun haben, dass die meisten Leute zwei funktionierende Ohren haben. Also bi ist immer zwei. Zum Beispiel, wenn links jemand von dir steht und redet, dann hört dein linkes Ohr das besser, weil der Kopf blockt den Schall so ein bisschen ab und dein rechtes Ohr hört es dann halt weniger. Und das hilft halt schon mal, weil wenn man den Ton herausfiltern möchte und halt ein Ohr das lauter mitkriegt, dann kann man sich halt auch einfach auf das eine Ohr konzentrieren und dann hörst du es halt mehr. Es ist jetzt nicht so
krass. So wie bei uns.
Krass. Ja, genau. Wir hören uns immer nur noch auf einem Ohr bei dem Audiogerät, weil ich nicht weiß, wie man es einstellt. Fun Fact. Und generell hat es halt mit der Fähigkeit zu tun, wo man einen Ton lokalisiert im Raum und man sich dann auf diese eine Stelle halt konzentriert. Ein weiterer Effekt ist Masking bzw. Maskierungseffekte. Und ich habe ja für dieses Thema eine Studie gelesen, die halt alle Gründe hier so einmal in einem Review zusammengeschrieben hat. Aber weil die nicht davon ausgehen, dass irgendeine random 20-jährige Physikstudentin das liest, muss ich sehr viele Fachbegriffe googeln. Nächstes Mal, wenn ihr eine wissenschaftliche Studie schreibt. Erklärt doch einfach, was es bedeutet. Macht mein Leben einfacher, Leute.
Petition für Caro.
Und deswegen habe ich jetzt hier erstmal die Wikipedia-Definition von Maskierungseffekte rausgesucht. Und zwar ist das, wenn zum Beispiel ein sehr lauter Bass in einem Raum tönt, dann ist es für Menschen schwieriger, Töne im mittleren Frequenzenbereich zu hören. Und das liegt daran, dass je nach Pegel und Frequenz des Störsignals, also des Basses, gibt es dann eine Grenze bzw. Schwelle, ab der man bestimmte Frequenzen wieder hören kann.
Mhm.
Also dazu muss man sich erstmal angucken, wie überhaupt dein Hörvorgang funktioniert, weil in deinem Innenohr gibt es ein Basilarmembran.
Mhm.
Cool. Und das schwingt und das wird dann in neuronale Impulse verarbeitet und dann hören wir. Ganz grob erklärt, bei höheren Tönen schwingt das direkt am Anfang von diesem Membran. Also es kommt da rein und dann schwingt es sehr stark und dann hören wir einen hohen Ton. Bei tieferen Tönen ist es aber halt so, dass es erstmal die gesamte Länge dieses Membrans durchgehen muss, um überhaupt für einen neuronalen Impuls zu sorgen. Also es muss halt die gesamte Länge durchgehen, um überhaupt richtig auszuschwingen. Das heißt aber ja, dass das auch den Anfang anschwingen muss.
Mhm.
Deswegen kriegen die Nervenzellen, die für höhere Töne zuständig sind, kriegen den Ton auch mit. Deswegen werden halt höhere oder mittlere Frequenzen sozusagen übertönt von Bässen, weil die ja eh schon schwingen. Man könnte sagen, zum Beispiel, die Nervenzellen sind halt einfach schon beschäftigt. Und deswegen müssen die Höhetöne bei Basstönen im Hintergrund mindestens genauso stark sein, um das übertönen zu können. Und das ist halt auch ein Effekt, der dazu beiträgt, dass bestimmte Frequenzen bevorzugt werden, wenn man sie in einer lauten Umgebung gehört. Also wenn jetzt jemand tief zu dir spricht und alle anderen Geräusche sind halt irgendwie höher, dann hört man das besser. Und was auch noch auftritt, das ist eher ein bisschen neurowissenschaftlich angehaucht, ist halt die Gruppierung von Stimmen bzw. Geräuschen. Und es ist zum Beispiel für uns sehr einfach, feminine und maskulin klingende Stimmen zu unterscheiden. Und was auch ganz hilfreich ist, wenn du dich mit jemand in deiner Muttersprache unterhältst und Leute halt auf der Cocktailparty oder wo auch immer eine ganz andere Sprache sprechen, dann ist es natürlich auch von Vorteil. Nicht nur, weil man halt seine Muttersprache besser versteht, sondern halt auch zum Beispiel jetzt mal zur Verdeutlichung, man kann sich das so vorstellen, wir beide sind auf einer Party und alle Leute reden so richtig krass luxemburgisch. Wir verstehen das nicht, aber das ist von der Struktur ähnlich wie Hochdeutsch. Und wenn die jetzt Französisch reden würden, mit so, würden wir uns besser verstehen, weil das von der Struktur nicht so gleich ist.
Ja, macht
weil
Sinn.
Deutsch ist ja eher so abgehackt und Französisch ist das krasse Gegenbeispiel, mit wo die Sätze halt so fließend ineinander übergehen. Dann kommen wir noch zum Punkt Aufmerksamkeit. Dazu habe ich jetzt nicht so viel rausgesucht, weil das ein riesiges Thema ist.
Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Hallo, Dusch. Das heißt, dass ihr immer gut zuhören müsst, wenn Sam redet.
Sowieso. Also ich meine, hallo.
Okay, aber Aufmerksamkeit, wie gesagt, habe ich nicht so viel rausgesucht, weil es ein großes Thema. Da gibt es halt so, das ist ein sehr schwieriges Thema, um das empirisch nachzuweisen, beziehungsweise gibt es in der Neurowissenschaften so die Streitfrage, ja okay, Aufmerksamkeit ist, wenn man Sachen rausfiltert aus etwas, aber wann in dem Prozess passiert das und auf welchen Ebenen? Also passiert das von der Lautstärke oder vom Inhalt zum Beispiel? Deswegen habe ich nur herausgefunden, dass es oft an den Eigenschaften von der Stimme liegt. Wie schon gesagt, mit halt, ist sie feminin, ist sie maskulin oder ist sie in der Muttersprache oder nicht.
Mhm.
Und halt die Orte im Raum. Anscheinend ist es für Menschen viel einfacher, sich auf bestimmte Stellen zu konzentrieren, als auf eine Stimme. Und es braucht auch total lange, bis man sich überhaupt auch an eine Stimme gewöhnt hat. Und das Krasse ist, wenn eine Person, die zu dir spricht, ihren Platz ändert im Raum, dann wird dieser Gewöhnungsprozess sozusagen resettet. Also du musst dich dann immer neu gewöhnen an die Sprache der Person, um sie besser zu verstehen. Das haben sie nämlich rausgefunden. Es ist nämlich kein Unterschied, wenn du zum Beispiel jetzt an alle Ecken des Raums gehst und dann was zu mir sagst. Als wenn jetzt 4 Personen an allen Ecken des Raumes sind und zu mir sprechen, das ist das Gleiche.
Das macht tatsächlich irgendwie Sinn. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle.
Ja, und all diese Effekte tragen das dazu bei, dass die Menschen überraschend gut hinkriegen, auf eine Konversation in einer Menschenmenge zu hören. Ja, und das war mein kurzes Thema über selektive Wahrnehmung. Und da sind wir schon wieder am Ende. Was haben wir heute gelernt, Sam?
Heute haben wir gelernt einmal über den Grippevirus und was der alles so kann. Und dann andererseits über den Cocktail-Party-Effekt und wie wir es hinkriegen, uns auf größeren Menschenmengen zu konzentrieren. Jetzt haben wir es. Was sagen wir zum Abschluss, Caro?
Die Luft ist raus, Alter. Keine Ahnung. Ihr könnt euch irgendwann mal noch auf ein Interview freuen. Wir sind dabei, Leute anzufragen. Aber es dauert immer, wenn WissenschaftlerInnen, die sind sehr busy, leider.
Ja.
Eine Freundin von mir arbeitet für ein Magazin in der Podcast-Branche sogar. Und die machen da jetzt auch einen Wissenschaftspodcast. Und es ist anscheinend ein riesiges Problem, dass die mal frei haben.
Das kann ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen. Weil so entweder du machst gerade was und versuchst, dich an irgendeine Deadline zu halten. Oder du verschwendest gerade jede Sekunde drauf, um nach mehr Geld zu betteln. Please.
Ja, ich freue mich auf das Berufsleben dann.
Yay, Berufsleben.
Wo man dann so richtig die Knechte an der Uni sind, weißt du, so die Doktoranden, Studenten sind so die Knechte der richtigen Doktoren und dann die Postdoc der Professoren und dann oben sitzen dann die Leute. Sonnige Aussichten, meine Freunde. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Okay, ciao.
Tschüss.